Liebe Herren und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Terroranschlag im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş verurteilt. Bei dem vereitelten Terroranschlag wurden 2 Polizisten verletzt. Bei der Eröffnung einer Fabrik der Rüstungsindustrie am Dienstag lobte Präsident Erdoğan das heldenhafte Eingreifen der Sicherheitskräfte, das den Anschlag verhindert hatte. Erdoğan betonte, Türkei werde weiterhin alle Formen des Terrorismus bekämpfen und nicht zulassen, dass niederträchtige und geplante Provokationen die nationale Sicherheit gefährden. Die 3 Terroristen wurden von der türkischen Polizei in einem Feuergefecht neutralisiert.
US-Präsident Donald Trump hat in der vergangenen Nacht einen beidseitigen Waffenstillstand mit Teheran verkündet und hat damit einen offenen Krieg vermieden, nachdem er dem Land mit Vernichtung gedroht hatte. In einem Beitrag auf Truth Social verlobte Trump den iranischen Premierminister Shahbaz Sharif für den Durchbruch und betonte, die USA hätten ihre militärischen Ziele bereits übertroffen. Die 14-tägige Waffenruhe hängt von Irans Zusage ab, die strategisch wichtige Straße von Hormuz unverzüglich und sicher zu öffnen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi signalisierte eine gegenseitige Deeskalation und bestätigte, dass die iranischen Streitkräfte ihre Verteidigungsaktion aussetzen werden, solange die Verhandlungen über einen dauerhaften regionalen Frieden andauern.
Das Büro des israelischen Premierministers hatte erklärt, dass es die Entscheidung der USA unterstütze, die Angriffe auf den Iran im Rahmen einer vorübergehenden Waffenruhe auszusetzen. In einer Stellungnahme hieß es aus dem Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu, hinter Israel unterstütze die Bemühungen der USA, um sicherzustellen, dass der Iran keine nukleare Raketen- und Terrorbedrohung mehr darstellt. In der Stellungnahme wurde jedoch betont, dass die zweiwöchige Waffenruhe nicht für den Libanon gilt, was früheren Äußerungen Pakistans widerspricht, wonach die Waffenruhe auch die libanesische Front umfassen würde.
US-Präsident Donald Trump hat den heutigen Tag als großartigen Tag für den Weltfrieden bezeichnet und fügte hinzu, dass die USA zur Entlastung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz beitragen und viele positive Schritte einleiten würden. Trump teilte auf seinem Social-Media-Account einen Beitrag zur Ankündigung eines zweiwöchigen Waffenstillstands mit dem Iran, der an die vollständige Öffnung der Straße von Hormuz geknüpft ist. Er argumentierte, der Iran habe dies gewollt und sei es leid. Trump erklärte, die USA würden zur Entlastung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz beitragen und viele positive Schritte einleiten. Damit lasse sich viel Geld verdienen. Der Iran könne mit dem Wiederaufbau beginnen. Die USA würden alle möglichen Materialien verladen und vor Ort sein, um sicherzustellen, dass alles gut geht. Trump sagte, ich bin sicher, alles wird gut gehen. Genau wie wir es in den USA erlebt haben, könnte dies das goldene Zeitalter des Nahen Ostens sein. US-Präsident Trump hatte verkündet, er habe einen zweiwöchigen gegenseitigen Waffenstillstand mit dem Iran akzeptiert, der an die vollständige Öffnung der Straße von Hormuz geknüpft sei.
Präsident Trump hat das zweiwöchige Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran als großen Erfolg für die Vereinigten Staaten bezeichnet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP wertete Trump den Prozess aus und erklärte, das Abkommen sei ein vollständiger Sieg. In einem Telefonat nach Bekanntgabe des Abkommens betonte Trump die Gewissheit des Erfolgs. Es ist ein vollständiger Sieg. Hundertprozentig zweifellos, sagte der US-Präsident und merkte an, dass die militärischen Ziele mehr als erreicht worden seien. Dieser Prozess markiere einen entscheidenden Schritt zur Schaffung eines dauerhaften Friedens im Nahen Osten. mit Blick auf die iranische Nuklearfähigkeiten, eine der wichtigsten Klauseln des Waffenstillstands, erklärte Trump, die iranischen Uranreserven seien durch das Abkommen perfekt gesichert. Diese Bedingung sei für ihn unerlässlich. Er würde einer Einigung andernfalls nicht zustimmen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die UN-Interimstruppe in Libanon Kurs-Syrie hat nach Abschluss ihrer Untersuchung bestätigt, dass im vergangenen Monat ein UN-Friedenssoldat durch eine Granate eines israelischen Panzers getötet wurde. Laut UNIFIL-Untersuchung handelt es sich um eine 120mm Granate, die von einem Merkava-Panzer aus östlicher Richtung auf Et-Taibe gefeuert wurde. Die UN-Truppe hatte zuvor am 6. und 22. März die Koordinaten aller Standorte verpflichtet, um die Risiken für das Personal zu minimieren. Ein weiterer Friedenssoldat wurde am 19. März bei einem Angriff nach Adjid al-Israel schwer verletzt. Die Vereinten Nationen warten, dass Israels gezielte Angriffe auf Friedenstruppen schwere Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen und als Kriegsverbrechen gewertet werden können.
Das Innenministerium von Bahrain hat in einer Erklärung auf dem Social Media Account X mitgeteilt, dass infolge eines iranischen Angriffs ein Feuer in einer Anlage ausgebrochen sei. Der Zivilschutz habe den Brand unter Kontrolle gebracht und es seien keine Verletzten gemeldet worden. Heute Morgen seien in Bahrain Sirenen ertönt, nur wenige Stunden nachdem eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran vereinbart worden war. Die bahrainischen Behörden äußerten sich nicht dazu, ob es nach dem Sirenenalarm einen weiteren Angriff aus dem Iran gegeben habe. Auch die Erklärung des Innenministeriums enthielt keine Angaben darüber, ob der Angriff, der das Feuer verursachte, vor oder nach der Waffenruhe stattfand.
Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, hat nach dem Tod eines Mitarbeiters die medizinischen Evakuierungen aus dem Gazastreifen ausgesetzt. Die Vereinten Nationen warten daraufhin auf Äußerungen, die eine Kollektivbestrafung von Zivilisten nahelegen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, die Organisation sei von dem Tod erschüttert. Zwei anwesende Mitarbeiter seien unverletzt geblieben. Er fügte hinzu, dass die Evakuierungen über Rafah nach Ägypten bis auf Weiteres ausgesetzt seien und der Fall untersucht werde. UN-Sprecher Stefan Dujarric mahnte zum Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer.
Die Ölpreise sind nach der Ankündigung kurz nach Mitternacht kräftig gefallen. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent zur Lieferung im Juni fiel kurz nach der Ankündigung um bis zu 16% auf 91,7 US-Dollar. Der Kurs für die Referenzsorte des weltweiten Ölmarkts erholte sich etwas und lag mit 95,14 US-Dollar immer noch knapp 13% unter dem Niveau vom Dienstag. Beim Preis für die US-Sorte sah die Entwicklung am Mittwochmorgen ähnlich aus. Beide Ölsorten kosten trotz des Rückgangs aber immer noch rund ein Drittel mehr als vor dem Beginn der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge unter anderem auf die Staaten in der Golfregion Ende Februar. Irans Außenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormus an. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen solle der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghchi in einer Erklärung. Trump hatte die Öffnung der Straße kurz zuvor zur Bedingung für eine Feuerpause gemacht. Auch die ersten Reaktionen der Börsen sind positiv. Die Kurse in Ostasien stiegen kräftig. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Mittwochmorgen Ortszeit um mehr als 5% zu. Der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise rund 6% im Plus. Die Börse in Südkorea hat aufgrund der starken Kursbewegung sogar vorübergehend den Handel ausgesetzt, um die extreme Volatilität zu dämpfen. Die australische Börse startete den Handelstag mit einem Plus von über 2,6%, ebenfalls positiv.
Meine Damen und Herren, Sie hörten Nachrichten.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Türkische Sportler.
Heute möchten wir Ihnen von einem legendären Gewichtheber erzählen, der mit einer Körpergröße von nur 1,50 Meter riesige Rekorde brach, dreimal den Olympischen Gipfel erreichte und seinen Namen in goldenen Buchstaben in die türkische Sportgeschichte schrieb. Die Welt kennt ihn als Little Dynamo und Türkiye trägt ihn als Helden im Herzen. Erinnern wir uns gemeinsam an Halil Mutlu. Musik. Halil Mutlu wurde am 14. Juli 1973 im Dorf Posnik bei Kırjaali in Bulgarien geboren. Sein ursprünglicher Name war Halil Aliyev. Er wuchs unter schwierigen Bedingungen innerhalb der türkischen Minderheit in Bulgarien auf. In den 1980er Jahren verfolgte die bulgarische Regierung eine Politik der Assimilation gegenüber Minderheiten und viele Familien türkischer Herkunft waren Repressionen ausgesetzt. In diesem Umfeld wanderte der junge Halil im Jahr 1989 gemeinsam mit seiner Familie nach Türkei aus. Als er in Türkei ankam, war es Naim Süleymanoğlu, der ihn inspirierte. Dieser ebenfalls aus Bulgarien eingewanderte legendäre Gewichtheber und dreifache Olympiasieger wurde für Halil zum Vorbild. Halil ließ sich in Ankara nieder, vertiefte dort seine Leidenschaft für das Gewichtheben und legte unter der Anleitung seines legendären Trainers Ibrahim Elmalı die Grundlagen seiner Karriere. Halil Mutlu begann im Alter von 10 Jahren mit dem Gewichtheben. Sein Talent wurde schnell erkannt und er stieg rasch in den Jugendkategorien auf. 1993 machte er international auf sich aufmerksam, als er die Junioren-Weltmeisterschaft gewann. In den Jahren 1994 und 1995 stand er sowohl bei Welt- als auch bei Europameisterschaften auf dem Podium und bewies damit, dass er das neue Gesicht des türkischen Gewichthebens war. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona belegte Halil in der 55er Gewichtsklasse den 5. Platz. Diese Erfahrung war für ihn eine wichtige Schule. 4 Jahre lang arbeitete er hart, bereitete sich vor und schloss seine Lücken. Die Herausforderung war groß, doch der Ehrgeiz dieses jungen Athleten war noch größer. Die Olympischen Spiele 1996 in Atalanta waren die Bühne, auf der sich Halil Mutlu der Welt präsentierte. In der Gewichtsklasse bis 54 Kilo ließ er seine Konkurrenten mit einem Vorsprung von 7,5 Kilogramm deutlich hinter sich, stellte einen olympischen Rekord auf und gewann die Goldmedaille. Während die Flagge von Türkei gehisst wurde, konnte Halil seine Tränen nicht zurückhalten. Diese Medaille war nicht nur eine Auszeichnung, sondern die Frucht jahrelanger Entbehrung und eines tief verwurzelten Weges. Vier Jahre später in Sydney trat Halil Mutlu noch stärker auf. Seine Leistung in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo ging als einer der glanzvollsten Momente seiner Karriere in die Geschichte ein. Sowohl im Reißen als auch im Stoßen stellte er Weltrekorde auf und gewann mit einem historischen Vorsprung von 17,5 Kilogramm die Goldmedaille. Experten bewerten diese Leistung als einen der dominantesten olympischen Sieger im Gewichtheben. Seine Gesamtleistung in Sydney betrug 305,5 Kilogramm und stellte nach der Sinclair-Bewertung einer der beeindruckendsten olympischen Leistungen seiner Zeit. Der Spitzname Little Dynamo verbreitete sich nun weltweit. Im Laufe seiner Karriere stellte Halil Mutlu über 20 Weltrekorde auf. Bei der Weltmeisterschaft 1999 gewann er mit einem Vorsprung von etwa 20 Kilogramm und stellte gleichzeitig einen neuen Weltrekord auf. Am 4. November 2001 erzielte er im Reißen in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm mit 138 Kilogramm einen weiteren Weltrekord. Während seiner Karriere trat er in 4 verschiedenen Gewichtsklassen an. 52, 54, 56 und 62 Kilogramm und bewies damit eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Seine Erfolge bei den Europameisterschaften sind ebenfalls beeindruckend. In den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 und 2005 wurde er insgesamt 9-mal Europameister. Insgesamt gewann er 25 Goldmedaillen bei Europameisterschaften und zählt damit zu den erfolgreichsten Gewichthebern der Geschichte. Im Jahr 2002 erlitt Halil eine schwere Verletzung. Einen Riss der Rotatorenmanschette sowie eine Bizeps-Sehnenruptur. Viele glaubten, seine Karriere sei beendet, doch er kehrte überraschend zurück und wurde bei der Weltmeisterschaft 2003 trotz dieser Verletzung erneut Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen schrieb er Geschichte. In der Gewichtsklasse bis 56 Kilo besiegte er seinen chinesischen Rivalen Wu Mejin mit einem Vorsprung von 5 Kilogramm im Reißen und 7,5 Kilogramm im Gesamtwert und gewann seine dritte olympische Goldmedaille. Damit wurde Halil Mutlu einer von nur 4 Gewichthebern in der olympischen Geschichte, die dreimal in Folge Gold gewann. Seine Gesamtleistung in Athen betrug 305 Kilogramm. Die Zahlen seiner Karriere sind beeindruckend. 3 olympische Goldmedaillen, 5 Weltmeistertitel, 9 Europameistertitel und über 20 Weltrekorde. 1999 wurde er zum Sportler des Jahres in Türkei gewählt. Zudem gehörte er zu den wenigen Athleten, die das Dreifache ihres Körpergewichts heben konnten. Eine außergewöhnliche Leistung, die die Grenzen der menschlichen Physis auslotet. Nach seinem Sieg in Athen wurde bei Halil Mutlu im Dopingtest die Substanz Nandrolon nachgewiesen, worauf er eine 2-jährige Sperre erhielt. Halil bestritt die Vorwürfe und erklärte, die Substanz nicht bewusst eingenommen zu haben. Diese Phase war eine der schwierigsten in seiner Karriere. Nach Ablauf der Sperre bereitete er sich auf die Olympischen Spiele 2008 in Peking vor. Da er jedoch die angestrebten Gewichte im Training nicht erreichen konnte, beendete er im Oktober 2008 offiziell seine Profikarriere. Zwischen 1991 und 2008 dauerte seine Karriere insgesamt 18 Jahre. In dieser Zeit war Halil Mutlu für den türkischen Sport nicht nur eine Medaillenquelle, sondern auch ein Vorbild an Charakter und ein Grund zum Stolz. Er setzte den Weg fort, den Naim Süleyman Ole geebnet hatte, und festigte die Position des türkischen Gewichthebens auf der Weltbühne. Die Geschichte von Halil Mutlu lehrt uns eines. Nicht die Körpergröße entscheidet über den Erfolg, sondern die Größe des Herzens. Eine schwierige Reise von Bulgarien nach Türkei, ein rohes Talent, das in die Hände eines Trainers gelegt wurde und jahrelange harte Arbeit. Diese 3 Elemente machten aus einem 1,50 Meter großen Mann einen Giganten der olympischen Geschichte. Mit 3 olympischen Goldmedaillen, 5 Weltmeistertiteln, 9 Europameistertiteln und über 20 Weltrekorden hinterließ Halil Mutlu ein beeindruckendes Erbe. Wir gedenken seiner mit Respekt, Dankbarkeit und Stolz. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler. Stimme Türkis.
Bugün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. Uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. tamam. O bana sorsun, kim daha yorgun, kim daha üzgün. Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni. Karşıma geçsin, göğsüme vursun. Ben soru sormam. O bana sorsun, kim daha yorgun, kim daha üzgün. Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni.
Hallo meine Damen und Herren, wir haben den Winter hinter uns gelassen und es hat der Frühling begonnen. Wenn man an den Frühling denkt, begegnet man häufig unbeständigem Wetter und plötzlichen Temperaturschwankungen. In solchen Momenten denkt man sich doch oft, am besten trinke ich einen heißen Kräutertee, das tut gut, oder? Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, ob wir diese Tees eigentlich richtig konsumieren? Theate Haber hat diese und weitere Fragen an die Pharmakologin Dozent Dr. Sylvie Gül gestellt. Lassen Sie uns gemeinsam hören, was unsere Expertin dazu sagte. Wenn wir mit Erkältungen, Schnupfen oder Grippe konfrontiert sind, greifen viele Menschen zu Kräutertees, um sich auf natürliche Weise zu schützen und das Immunsystem zu stärken. Zu den beliebtesten gehören Lindenblüte, Salbei, Fenchel, grüner Tee, Rosmarin, Ingwer, Kurkuma und Zimt. Doch auch die Art und Menge des Konsums dieser Pflanzen ist entscheidend. Die Pharmakologin Dozent Dr. Sylvie Gül betonte zunächst, dass Kräutertees, die häufig bei Erkrankungen der oberen Atemwege konsumiert werden, nicht als Medikamente betrachtet werden sollten. Sie erklärt, dass Kräutertees in den frühen Phasen einer Erkrankung unterstützend wirken können und sagt, Kräutertees können unser Immunsystem stärken, da diese Pflanzen reich an Antioxidantien sind. Das bedeutet, dass sie Moleküle enthalten, die Giftstoffe im Körper binden und ausscheiden. Aber wenn die Krankheit fortschreitet, sollte man keine Wunder von diesen Pflanzen erwarten. Es ist nicht möglich, dass mit einem Tee die Wirkung eines Medikaments erzielt werden kann. Sie sollten niemals als Ersatz für Medikamente angesehen werden. Dozent Dr. Gül weist zudem auf sogenannte Wintertees hin, die als Mischungen verkauft werden, und bezeichnet dies als ein wichtiges Problem. Sie erinnert daran, dass wir oft nicht wissen, von wem diese Mischungen hergestellt wurden oder in welchen Mengen die einzelnen Pflanzen enthalten sind. Dadurch können solche Tees eher schaden als nützen. Man sollte sich von Mischtees fernhalten. Denn selbst wenn diese pflanzlichen Mischungen von sachkundigen Personen hergestellt werden, gleichen sie einer chemischen Überladung. Da wir nicht wissen, welche Bestandteile in welchen Mengen enthalten sind, können wir die Dosierung nicht einschätzen, was ein unkalkulierbares Risiko darstellt. Meine Empfehlung ist, diese Produkte einzeln zu konsumieren, sagt Gül. Worauf sollten verschiedene Personengruppen beim Konsum von Kräutertees achten? Tatsächlich fällt es selbst Experten schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten. Denn jede Pflanze hat ihre eigenen chemischen Eigenschaften und auch die richtige Dosierung variiert entsprechend. Sicher ist jedoch, Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten beim Konsum von Kräutertees besonders vorsichtig sein. Dozent Dr. Gül erzählt, Pflanzen sind im Grunde wie eine Apotheke, sie enthalten zahlreiche chemische Substanzen. Je nach Dosierung beeinflussen sie unseren Körper unterschiedlich. Wenn beispielsweise ein Mensch mit Bluthochdruck oder Diabetes über längere Zeit hinweg große Mengen desselben Kräutertees konsumiert, kann dies die Aufnahme oder Ausscheidung der regelmäßig eingenommenen Medikamente beeinflussen. Dadurch kann sich auch der Krankheitsverlauf verändern, was zu ernsthaften Komplikationen bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann. Daher sollten Menschen mit chronischen Erkrankungen vor dem Konsum von Kräutertees unbedingt ihren Arzt konsultieren. Auch für gesunde Menschen ohne chronische Erkrankungen gibt es wichtige Hinweise. Dozent Dr. Gül empfiehlt ebenfalls, Kräutertees nicht als Mischungen, sondern einzeln zu konsumieren und erklärt dies anhand eines Beispiels. Blattpflanzen werden meist als Aufguss zubereitet, während Wurzeln gekocht werden. Wenn man zum Beispiel Lindenblüten zubereitet, nimmt man 2 bis 3 Prisen und lässt sie in 2 bis 3 Gläsern Wasser ziehen. Auch die Menge ist wichtig. 2 Tassen pro Tag sind ausreichend. Sie weist außerdem besonders auf Schwangere hin und warnt auch sie vor Mischtees. Diese Tees enthalten viele unterschiedliche Pflanzen mit verschiedenen chemischen Substanzen. Da wir nicht genau wissen, wie diese Stoffe Mutter und Kind während der Schwangerschaft beeinflussen, stellen sie ein erhebliches Risiko dar. Kräutertees sind reich an Antioxidantien. Dabei helfen, schädliche Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Doch ein übermäßiger Konsum kann auch negative Folgen haben. Dozent Dr. Gül erklärt, Antioxidantien binden sich an Giftstoffe und erleichtern deren Ausscheidung. Wenn wir jedoch zu viele Antioxidantien aufnehmen, können sie selbst wie Giftstoffe wirken. Sie beginnen, sich an wichtige Moleküle im Körper zu binden, an Enzyme, Proteine und Aminosäuren und verhindern so deren Funktion. Dies kann die Zellstruktur schädigen. Kräutertees können eine natürliche Unterstützung sein, aber sie sind kein Wundermittel. Maßvoller Konsum, ärztliche Beratung und bewusste Entscheidungen sind entscheidend für unsere Gesundheit. Denken Sie daran, zu viel von allem ist schädlich. Das richtige Maß bringt Heilung. Bis zur nächsten Folge sagen wir auf Wiederhören und bleiben Sie gesund.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Acılar güzel olacak. Yüreğimde şanslı değil. Sen neyi çözemedin? gerçek olacak. Özüne de sözüne de sadık olacak. İkimize bu tabiat aşık olacak. Sırrını bekliyorum.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge unseres Programms wird das Thema der große türkische Herrscher Attila behandelt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Heute verändert sich die Welt, die Bedeutung von Grenzen nimmt zu, Sicherheit, Wirtschaft, Migration, Energieleitungen, Diplomatie. In jedem dieser Bereiche begegnet uns auf die eine oder andere Weise das Wort Macht. Genau deshalb ist es notwendig, jene Führungspersönlichkeiten der Geschichte neu zu betrachten, die nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit ihrem Verstand Spuren hinterlassen haben. Der große Herrscher des europäischen Hunnenreiches, Attila, ist genau eine solche Persönlichkeit. Die Hunnen, ein türkisches Volk, das in Europa einen Staat gründete, spielten im Prozess der Völkerwanderung, die als einer der Wendepunkte der Geschichte gilt, eine äußerst bedeutende Rolle. Attila ist der Name jener Epoche, in der diese große Bewegung ihren Höhepunkt erreichte. Was Attila groß machte, war nicht nur sein Mut auf dem Schlachtfeld. Das Hunnenreich hatte eine Konföderationsordnung aufgebaut, nicht nur Türken, sondern auch verschiedene Völker unter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen.
ist keine leichte Aufgabe für jeden Herrscher. Betrachtet man Attilas Zeit, so erkennt man, dass seine Feldzüge keine zufälligen Raubzüge waren, sondern meist klare politische Ergebnisse hervorbrachten. Steuersystem, Grenzordnung, Geiseln, Abkommen. All dies sind Angelegenheiten staatlicher Organisation. Eines der deutlichsten Beispiele für Attilas Staatskunst zeigt sich in seinen Beziehungen zum Oströmischen Reich. Es wird überliefert, dass sich bereits bei früheren Hundenführern eine Linie herausgebildet hatte, die darauf abzielte, Ostrom unter Druck zu halten und gleichzeitig ausgewogene Beziehungen zu Westrom zu pflegen. Attila verschärfte diese Linie und machte sie systematischer. Die Bedingungen der in seiner Zeit geschlossenen Verträge, wie die Rückgabe von Gefangenen, die Auslieferung von Flüchtlingen, die Regelung des Handels und die Erhöhung der Tribute, sind Ausdruck eines klaren Willens zur Ordnung. Dass das Hunnenheer in den Feldzügen von 441 bis 442 über die Donau hinweg auf dem Balkan vordrang, wichtige Zentren einnahm, die Verteidigungslinien von Byzanz erschütterte und anschließend ein Frieden zu schweren Bedingungen geschlossen wurde, zeigt, dass Attila nicht nur ein Krieger, sondern auch ein erfolgreicher Politiker war. Nach dem großen Feldzug von 447 verdeutlichten die neuen Steuerverpflichtungen und Zugeständnisse Byzanz in Fragen der Flüchtigen, wie Attila auch am Verhandlungstisch Überlegenheit erreichte. In den Quellen wird erwähnt, dass Byzanz eine Zeit lang besonders darauf bedacht war, Attila nicht zu verärgern und seine Forderungen mit großer Sorgfalt erfüllte. Dieses Bild zeigt, dass ein Anführer der Gegenseite nicht nur Furcht, sondern auch seinen Willen aufzwingen konnte. Auch Attilas Hinwendung nach Westen war ein entscheidender Schritt. Der Gallienfeldzug und die große Schlacht auf den katalaunischen Feldern gehören zu den kritischsten Momenten der europäischen Geschichte. Attila gelang es, eine Macht zu bündeln, die die politischen Gleichgewichte Europas erschüttern konnte, lange Feldzugrouten zu organisieren und die Bündnisse seiner Gegner richtig zu deuten. Unabhängig vom Ausgang der Schlacht erfordert bereits die Planung und Durchführung eines solchen Unternehmens große Führungsstärke. Der Zug nach Italien im Jahr 452 zeigt Attilas Druckmacht bis ins Herz Roms. Wenn man Attila nur als Herrscher einer bestimmten Epoche betrachtet, greift dies zu kurz. Attila ist ein Wert, der im kollektiven Gedächtnis der türkischen Welt weiterlebt. Denn der Wille zur Staatsgründung und die Idee, verstreute Stämme zu vereinen und Ordnung zu schaffen, lassen sich nicht auf eine einzige Geografie beschränken. Heute lebt Attilas Name in den Erinnerungen verschiedener türkischer Gemeinschaften in unterschiedlichen Formen weiter. Allein die Tatsache, dass er in verschiedenen Sprachen unterschiedlich genannt wird, zeigt, wie weit sein Einfluss reicht. Diese gemeinsame Erinnerung ist eine kulturelle Brücke, die uns miteinander verbindet. Darüber hinaus ist Attilas Platz in der Weltkultur nicht zu unterschätzen. Im Westen taucht sein Name in Werken, Epen, auf der Bühne und in der Musik auf. Manchmal wird er diffamiert, manchmal bewundert, erwähnt. Selbst dieses gegensätzliche Bild zeigt eine Wahrheit. Europa hat Attila nicht vergessen. Unsere Aufgabe ist es, ihn nicht auf das von anderen gezeichnete Zerrbild zu reduzieren, sondern ihn im Rahmen unseres eigenen historischen Bewusstseins richtig einzuordnen. Auch die Bemühungen in der türkischen Literatur, Attila mit türkischen Augen zu interpretieren, zeigen, dass dieses Gedächtnis lebendig geblieben ist. Es geht darum, dem heutigen Menschen ein Maß, eine Lehre und eine Richtung zu vermitteln. Attilas größtes Vermächtnis ist folgendes: Ein Staat wächst durch Vernunft, er lebt nicht nur durch das Schwert, sondern durch Ordnung. Zerstreute Kräfte zu bündeln, innere Disziplin zu schaffen und nach außen Abschreckung zu gewährleisten. All das erfordert Führung, und Führung bedeutet nicht, den Tag zu retten, sondern die Zukunft zu gestalten. Attilas Leben zeigt uns, dass Stärke darin liegt, Ziele zu setzen und diese im gemeinsamen Interesse des Volkes zu vereinen. Auch deshalb gewinnt jeder Schritt zur Einheit in der türkischen Welt an Bedeutung. Schon zu Attilas Zeiten bestand das Ziel darin, Zersplitterung zu überwinden und den Willen zu einen. Was Attila zu einem gemeinsamen Wert macht, ist genau dies. Er ist nicht nur ein Name aus der Vergangenheit, sondern steht für Staatsgründung, für die Aufrechterhaltung des Staates und für die Lebendigkeit eines Volkes. Wenn wir heute seinen Namen nennen, sollten wir uns vor allem an Folgendes erinnern. In unserer Geschichte mischt sich Größe daran, die eigene Einheit, Ordnung und Stabilität zu schaffen. Attila ist eines der stärksten historischen Beispiele für dieses Maß. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Hayal bile düşünürsen biten bir aşkı, ne hasreti olur ne de acısı. Akmadan öyle durur, kurur gözyaşı. Sen de benim gibi abun sevgilim. Değişik yaşayan ne vardı bizde? Kelimeler bile yetmedi işte. Başkaları vardı sözlerimizde. İnatla onları sabun sevgilim. Kıskandım, kıskandım. Söyleyemedik. O yanlış neydi ki? Halledemedik. Çılgınca başladık, sakin bitirdik. Yine de düzeldi öğün sevgili. Düşünürsen biten bir aşkı, ne hasreti olur ne de acısı. Akmadan öyle durur, kurur gözyaşı. Sen de benim gibi abun sevgilim. Değişik yaşanan ne vardı bizde? Kelimeler bile yetmedi işte. Başkaları vardı sözlerimizde. İnatla onları sabun sevgili. Kıskandım, kıskandım. Söyleyemedik. O yanlış neydi ki? Halledemedik. Çılgınca başladık, sakin bitirdik. Yine de çok güzeldi ölüm sevgili.
Hepimizin iyi kötü bir şeyler oldu, bir sana olmadı hayret. Sen gerine gerine dolaşırken biz hayat kavgasında ha gayret. Biz elimizde yüzümüzde bulaştırdık, azıcık yoldan çıkınca sende hasar sıfır maşallah. Sağları çamları bile yıkınca hepimizin öğretiz mekin attı duvar kovuldan çıkmadı. Çalkala hadi adamım, devrine durumuna göre çalkala, hadi kitabına uyduralım. Ele aleme karşı zevahiri topla.
Seni lapacı, seni lapacı, seni lapacı, seni yıkamacı yağlamacı.
Hepimizin iyi kötü bir şeyler oldu, bir sana olmadı hayret. Sen gerine gerine dolaşırken biz hayat kavgasında ha gayret. Biz elimizde yüzümüzde bulaştırdık, azıcık yoldan çıkınca sende hasar sıfır maşallah. Sağları çamları bile yıkınca hepimizde öğretiz mekin attı duvar kovuldan çıkmadı. Zevahiri topla çalkala hadi adamım, devrine durumuna göre çalkala, hadi kitabına uyduralım. Ele aleme karşı zevahiri topla.
Senin lapacı, seni yıkamacı yağlamacı. Senin lapacı, seni yıkamacı yağlamacı.
Zevahiri topla çalkala hadi adamım, devrine durumuna göre çalkala, hadi kitabına uyduralım. Ele aleme karşı zevahiri topla.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer